Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021. Folge 30. Alle Wirtschaft auf Grün. Von Rolf Herbert Peters aus Stern Nummer 33 vom 12.08.2021. Gelesen von Anke Stopper. Ein bisschen mehr Nachhaltigkeit rettet das Klima nicht. Eine industrielle Revolution muss her. Die gute Nachricht, sie hat bereits begonnen. Eine Perle des deutschen Mittelstands findet sich in einer Sackgasse von Tettnang-Obereisenbach. Dort sitzt der Sportartikelfabrikant VD. Eine Kletterwand ragt vor dem Eingang auf. Die Belegschaft produziert Ware für Leute, die draußen Outdoor nennen und sich der Natur am liebsten in Funktionskleidung aussetzen. In den Räumen stapeln sich Tuchballen und Planen. Designer tüfteln an Monitoren, Nähmaschinen rattern. Nackte Torsi warten auf den Passformtest. Im Sortiment Hosen, Jacken, T-Shirts, Fahrradtaschen, Trolleys, Rucksäcke, Campingzelte. Gamaschen für Wanderschuhe heißen Watzmann und Handschuhe Man's Dice Gloves. Ein Teil der Ware wird in Baden-Württemberg hergestellt, der weitaus größere im billigen Asien, in Vietnam oder China. Die Rohstoffe für die Artikel sind seit Firmengründung 1974 überwiegend synthetisch und belasten damit das Weltklima. Rund 500 Kilometer nördlich in Duisburgs Kaiser-Wilhelm-Straße befindet sich eine Perle der Schwerindustrie, ThyssenKrupp. Wer durch das Werkstor schreitet, betritt Europas größte Stahlhütte. Das Gelände ist 5-mal so groß wie Monaco. Überall kracht und kreischt und qualmt es. Funken stieben in den Hallen, Eisenbahnen schaffen Kessel mit glühendem Eisen in die Walzwerke. Die Gebäude tragen einen Schleier aus rotem Erzstaub. Am Horizont, wo der Rhein ans Werksgelände reicht, türmen sich Berge von Kohle. Man braucht sie, um Stahl zu kochen. Allein ThyssenKrupp bläst 10-mal so viel Klimagas, CO2, aus wie der gesamte innerdeutsche Luftverkehr in normalen Zeiten. Hier VD, 110 Millionen Euro Umsatz, da ThyssenKrupp, 35 Milliarden Euro. Zwei Welten. Und doch haben sie Gemeinsamkeiten. Zum einen werden sie von Chefinnen geführt. Zum anderen haben diese Frauen wirkmächtige Entscheidungen getroffen. Sie wollen ihre Produkte künftig CO2-frei herstellen. Wegen des Klimaschutzes. Und weil sie sicher sind, dass sich nur so langfristig Geld verdienen lässt. ThyssenKrupp CEO Martina Merz, 58, sagt, die grüne Transformation ist alternativlos. VD-Chefin Antje von Dewitz, 48, sieht das ähnlich und fordert Hartnäckigkeit. Es muss stellenweise erst einmal wehtun, damit echte Veränderungen entstehen. Wie dringend diese sind, zeigt der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC. Die beiden Managerinnen sind Protagonistinnen einer industriellen Revolution. Sie führt zu neuem Denken, wo früher Skepsis herrschte. Die Wirtschaftswelt hat sich komplett verändert, sagt Sabine Nallinger, 57, Grünen-Mitglied und Leiterin der Berliner Stiftung 2 Grad, die Umsetzung der Pariser Klimaschutzziele vorantreiben will. Die Unternehmen rennen uns die Bude ein. Der Stiftung gehören Vorstandschefs, Geschäftsführer und Familienunternehmer an. Neben ThyssenKrupp sind Aldi, AIDA Cruises, Otto, Heidelberg Zement, Plastikhersteller Covestro, der Chemiefabrikant Lanxess, der Entsorger Interzero, Europas größte Kupferhütte Aurubis und weitere dabei. Firmen, die lange von Umweltschützern als Verhinderer einer Klimawende verpönt wurden, weil sie sich, so die Kritik, nur von Umsatzzahlen leiten ließen oder einen hemmungslosen Massenkonsum bedienten. Im April hat die Stiftung 68 Unternehmen zu einem Appell zusammengebracht, darunter DAX-Konzerne. Darin heißt es, sie wollten Weltmarktführer bei CO2-arm hergestellten Industrieprodukten und Herstellungstechnologien werden, weil sie nur so langfristig Chancen auf dem Weltmarkt sehen. Und weil nur so der Wohlstand unserer Gesellschaft zu sichern sei. Sie listen aber auch auf, was sie vom Staat erwarten. Mehr Planungssicherheit, mehr Hilfsgelder. Die nächste Legislaturperiode ist die entscheidende, sagt Nallinger. Die neue Regierung muss nun endlich verlässliche Angebote liefern, um Wirtschaft und Industrie bei der Transformation zur Klimaneutralität zu unterstützen. Sie muss aber auch verhindern, dass Unternehmen der Kernbranchen Stahl, Metall, Zement und Chemie Produktionsstätten ins Ausland verlagern. Dorthin, wo Klimaschutz noch Nebensache ist. Denn dort sind CO2-Zertifikate, die zur Emission des Klimagases berechtigen, oft viel billiger zu bekommen. Carbon Leakage, CO2-Leck, wird die Abwanderungsgefahr genannt. Politisch wäre sie schwer zu stoppen und wenn, dann nur mit der EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will einen Grenzausgleich entwickeln. Zurück in Duisburg. Die Sonne scheint auf die ThyssenKrupp-Stahlhütte, als wäre die Welt in bester Ordnung. Dabei wurde Deutschland gerade von einer Jahrhundertflut heimgesucht. Die Nachrichten melden Rekordtemperaturen und verheerende Waldbrände am Mittelmeer und in den USA. Forscher zeigen sich entsetzt vom rasanten Schmelzen der Polkappen. Die Hochöfen zeugten früher von Vitalität und Zukunft. Wie stolz waren die Duisburger nach dem Krieg, als über ihrem Ruhrgebiet die Schlote wieder qualmten. Und heute sind sie Mahnmale des Gestrigen. Nahe den Hochöfen steht Matthias Weinberg, 55, Forschungsleiter für Metallurgie, in Arbeitskleidung und mit Helm. Er sagt, wenn Sie auf einen Schlag einen riesigen CO2-Buckel loswerden wollen, sind Sie hier genau richtig. Dann zeigt er in die Ferne. Ein Fünftel der Anlagen auf dem Gelände wird es bald nicht mehr geben, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Schornsteine, die Sinteranlage, die Kokerei. Weinberg hat den Auftrag, die Stahlproduktion bis spätestens 2050 CO2-frei zu stellen. Es wäre ein mutiger Wumms, wie ihn Konzernchefin Merz für die ganze Republik einfordert. Bislang müssen Stahlkocher massenweise Kohlenstoff in die Hochöfen einbringen, um dem Eisenerz durch große Hitze Sauerstoff zu entziehen. Sonst bliebe das Roheisen bröselig. Mehr als 5 Millionen Tonnen Kohle gehen jedes Jahr durch, sagt Weinberg. Herbeigeschafft aus Kanada, Australien, Afrika. Allein aus den 4 ThyssenKrupp-Hochöfen stammen 20 Millionen Tonnen Klimagas pro Jahr. Würde die ganze deutsche Stahlindustrie ohne Kohle arbeiten, senken die hiesigen CO2-Emissionen sofort um 7%. Deshalb sollen statt der Hochöfen in den kommenden Jahren neue Wahrzeichen entstehen. Sogenannte Direktreduktionsanlagen, jede höher als der Kölner Dom. In ihnen wird das Erz von Wasserstoff umspült und so der Sauerstoffgehalt chemisch auf das gewünschte Maß reduziert. Wird der Wasserstoff durch Elektrolyse mit Hilfe von Wind, Sonnen- oder Wasserkraftstrom gewonnen, ist das Verfahren klimaneutral. Wir erreichen damit die gleiche Qualität wie heute, betont Weinberg. Er wiederholt den Satz an diesem Nachmittag öfter. Denn deutscher Stahl hat einen exzellenten Weltruf zu verlieren. Bis 2025 will ThyssenKrupp den ersten der 4 Hochöfen abreißen und Direktreduktionsanlage Nummer 1 einschalten. Der Stahl wird meist an deutsche Abnehmer verkauft, etwa die Automobilindustrie. Weil aber grüne Ware wegen der Investitionen und laufenden Kosten am Anfang 50 bis 100% teurer wäre, braucht der Konzern eine Anschubfinanzierung vom Staat. Rund 7 Milliarden Euro sind insgesamt nötig, langfristig. Zur Einordnung: Deutschland subventioniert derzeit fossile Brennstoffe mit mindestens 37 Milliarden Euro, und zwar pro Jahr, hat das Recherchenetzwerk Investigate Europe ausgerechnet. ThyssenKrupp braucht aber auch politischen Schutz, etwa Importzölle, damit kein klimaschädlicher Stahl aus Drittländern den Markt überschwemmt. Doch die Große Koalition zögert, wie so oft beim Klimaschutz. »Wir könnten sofort loslegen«, sagt Weinberg. Dann schaut er etwas verzweifelt. »Wir sind Verwaltungsweltmeister. Während wir noch auf Rückfragen zu unseren Förderanträgen warten, hat China schon fertige Testanlagen bei den Herstellern bestellt und droht uns zu überholen.« Dieses Klagen zieht sich nahezu durch alle Unternehmen. Schwarz-rot, zögerlich, unentschlossen, mutlos. Man kauert auf den Problemen herum, anstatt die gewaltigen Chancen eines grünen Umbaus der Volkswirtschaft zu erkennen. Jetzt seien große Würfe gefragt. Fast ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen verursachen die Energiekonzerne, mehr als ein Viertel die restliche Wirtschaft und Industrie. ThyssenKrupp-Chefin Merz sagt, es nutzt nichts, in Hintertupfingen ein Windrädchen aufzustellen, während man im Ruhrgebiet die große Transformation verpasst. Frank Mastiot, 57, Chef des Energiekonzerns ENBW, begrüßt im Sterngespräch ausdrücklich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April. Die Richter verordneten der Regierung, kräftig Fahrt aufzunehmen Richtung Klimaneutralität, schon um die Hauptlast des Klimaschutzes nicht der nächsten Generation aufzubürden. Die Beschleunigung, so Mastiot, sei machbar und unausweichlich. Er ist sich sicher, zögen Gesetzgeber und Behörden mit, könnten die ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energie, die im Klimapakt formuliert sind, noch erreicht werden. Und, überraschend aus dem Mund eines Managers, der zwar seit 10 Jahren den Konzern auf grüne Energie umstellt, aber selbst noch Kohlekraftwerke betreibt: Deutschland könnte spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen. Voraussetzung seien ausreichend Gaskraftwerke, die einspringen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Das ist recht einfach lösbar. Ausgerechnet Gas? Die CO2-Bilanz ist bei Gas pro Kilowattstunde mindestens 50% besser als bei Kohle, so Mastiot. Sobald es genügend grünen Wasserstoff gäbe, könnten die Gaskraftwerke damit beschickt werden. Überhaupt H2. Am Anfang war der Wasserstoff. So lautete der Buchtitel des Populärwissenschaftlers Heumer von Ditfurth, der 1972 die Entstehung der Welt beschrieb. Es wurde ein Bestseller. Damals schien die Natur noch intakt und das Wachstum unendlich zu sein. Jetzt soll das Lebenselixier Wasserstoff als Energieträger die geschundene Welt retten. Es soll Prozesswärme in der Industrie liefern, aber auch Schiffe, LKWs und Flugzeuge bewegen. Auf dem Gelände von ThyssenKrupp steht eine Versuchsanlage, um Wasserstoff zu produzieren. Der Stahlkonzern brauchte allein 8 Milliarden Kubikmeter im Jahr für eine nachhaltige Produktion. Made in Germany? Undenkbar. Dafür reichen die Windräder und Solardächer niemals aus. ThyssenKrupp plant Elektrolysefabriken in sonnig-windigen Regionen wie Saudi-Arabien oder Kanada. Schon heute ließen sich H2-Kraftwerke mit der energetischen Leistung eines Atommeilers hochziehen. Es sind wohl weniger moralische Bedenken als solche nüchternen Business-Herausforderungen, die die neue industrielle Revolution auslösen. Wenn die Preise für CO2-Zertifikate drastisch steigen, was politisch gewollt ist, kann niemand mehr einfach weiterwursteln wie bisher, weil es sich schlicht nicht mehr rechnet. Es wirken aber noch andere Kräfte auf die Entscheider ein. Banker und Investoren verweigern günstige Kredite oder steigen nicht ein, wenn eine grüne Perspektive fehlt. Mitarbeiter werden unzufrieden, junge Fachkräfte sind kaum mehr zu bekommen, sobald ein Unternehmen als Klimakiller verschrien ist. Und die nächste Kundengeneration wendet sich offen von schmutzigen Produzenten ab, nicht nur die Fridays for Future-Bewegung. Nicht zuletzt gibt es Druck daheim am Frühstückstisch, wenn die Kinder fragen, was machst du eigentlich für einen Scheiß? Das erzählt ein DAX-Manager, der lieber nicht genannt werden möchte. Patrick Greichen, Direktor der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende, sagt, es geht nicht nur um das Ob, sondern es geht nur noch um die Frage, wer sich in diesem globalen Wettlauf um die klimaneutralen Technologien die Marktanteile sichert. Wir sollten das Ziel haben, dass die deutsche Industrie vorne mitspielt. Seine Organisation hat einen detaillierten Fahrplan für einen deutschen Weg zur Klimaneutralität 2045 aufgestellt. Die wissenschaftliche Expertise steuerten das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos sowie das Öko-Institut und das Wuppertal-Institut bei. Das 116-seitige Papier kommt wie ein Pflichtenheft für das nächste Bundeskabinett daher. Es sendet, bei aller Anstrengung, die Staat und Gesellschaft abverlangt wird, eine frohe Botschaft aus. Wir können den Umbau schaffen. Und am Ende zahlt er sich für uns wirklich aus. Deutschland kann mit dem ambitionierten Hochfahren von Klimaschutztechnologien zum Leitmarkt und Exporteur dieser Technologien werden. Das Papier schildert auch, wie Deutschland in anderen Sektoren im Europäischen Verbund vorankommen kann. Bei der Stromerzeugung, bei Gebäuden, beim Verkehr, in der Landwirtschaft. Auch bei der Zementindustrie, einem der größten CO2-Emittenten weltweit. Sie zeigt aber nicht, was Antje von Dewitz tun muss, die VD-Chefin. Obwohl die Firma nur zweimal im Jahr neue Kollektionen anbietet, ist sie Teil einer Fast-Fashion-Branche, die rastlos Überfluss produziert und entsprechend viele Ressourcen verschlingt. Selbst bei Naturstoffen. Für jedes Kilogramm Baumwolle werden laut Umweltbundesamt circa 200 Badewannen voll Wasser benötigt. Die Klimabilanz: allein durch den Kauf von Kleidung und anderen Textilien verursacht jeder Verbraucher in Deutschland pro Kopf und Jahr rund 0,3 Tonnen CO2. Zusammen sind das etwa 25 Millionen Tonnen. Besonders irre, 40% der neuen Klamotten werden selten oder nie getragen. Von Drewitz, deren Familieninitialen lautmalerisch den Firmennamen VD bilden, steht in der Produktionshalle. Sie trägt T-Shirt, Shorts und Sneaker. Neben ihr liegen ausgestanzte Folien, die zu Fahrradgepäcktaschen in einem besonders aufwendigen Verfahren verschweißt werden. Sie sagt, wir stellen gerade all unsere Materialien um auf recycelbar und biobasiert. Sie sollen außerdem stets zu reparieren sein, also keine Wegwerfware. Ersatzteile und Reparaturanleitungen liefert VD übers Internet. Wir tun alles, um den Kunden zu sagen, du brauchst eigentlich nur wenige Produkte und diese möglichst lange. Die Taktik scheint aufzugehen. Momentan wachsen wir sehr stark. Immer mehr Kunden wollen mit gutem Gewissen einkaufen. Als sie 2009 das Familienunternehmen vom Vater übernahm, begann sie, es auf Umweltschutz zu trimmen. Auch wenn viele im Betrieb die Nase rümpften. Wir wollen den geringstmöglichen Fußabdruck hinterlassen, lehrte sie. Ihre Hausbanker grollten. Mit so'm Schmarrn kann man kein Geld verdienen. Heute habe sich die Lage gedreht, berichtet sie. Die Bank legte sogar grüne Genussscheine für Mitarbeiter auf. Dann spricht sie von der Fahrradtasche. Die Rückplatte besteht aus Abfall aus dem gelben Sack. Die Aufhängung aus Mehrschichtverpackung. Das Material für die Folien wurde bereits recycelt. Sie listet auf, wie sie die verbleibenden Klimasünden ihrer Firma verbüßt. CO2-Kompensationen durch die MyClimate-Stiftung in Goldstandard-Projekten Chinas. Zertifizierungen. eigene Labels, die Klimafreundlichkeit garantieren. Bis zu 15% Mehrkosten pro Produkt erzeuge das alles, und die Kunden seien nicht bereit, das draufzulegen. Leider. Also verzichte man teils auf Marketing und Marge. Wenn sie erzählt, fällt ihre Stimme schon mal in den Aktivistinnenmodus. Hat die Politik die Pflicht, für Klimaneutralität in der Wirtschaft zu sorgen? Der Unternehmer hat eine verdammte Pflicht, sie selbst zu schaffen. Es geht um die Umsetzung unserer Verfassung. Eigentum verpflichtet. Wenn sie entscheiden könnte, würde der Fiskus Unternehmen nicht mehr nur nach Finanzzahlen bewerten, sondern nach ihrem Beitrag zum Gemeinwohl. Dazu zählt selbstverständlich auch der Klimaschutz. Sie würde ein Punktesystem einführen. Je mehr Gemeinwohl, desto geringer die Umsatzsteuer. Zum Beispiel. Dann erzählt sie von ihren 4 Kindern, die vegan leben. Sie selbst ist Vegetarierin. Am Ende sagt sie mit Blick auf die Bundestagswahl: Es braucht mehr Radikalität. Wir müssen einfach schneller sein, als wir ursprünglich gedacht haben. Der Stern-Talk. Was muss sich in Deutschland ändern? Sprechen Sie online mit der Stern-Chefredaktion, Stern-Redakteuren und anderen Leserinnen und Lesern über das, was vor uns liegt. Donnerstag, 19. August 2021 von 18 bis 19:30 Uhr. Technische Plattform: Microsoft Teams. Ein Download der Software ist nicht erforderlich. Anmeldung und Registrierung auf stern.de/neustart-deutschland/talk. Wir brauchen einen mutigen Wumms. Martina Merz, Chefin von ThyssenKrupp, ist Europas führende Stahlmanagerin. Kommt weltbester Stahl auch in Zukunft aus Deutschland? Interview von Horst von Butler und Rolf Herbert Peters. Frau Merz, Mitte Juli wurden viele Regionen Nordrhein-Westfalens vom Hochwasser überschwemmt. Hat es ThyssenKrupp getroffen? Gott sei Dank hatten wir nur vergleichsweise geringe Auswirkungen auf unsere Standorte und unsere Mitarbeitenden sind gesund. Aber unsere Lieferketten sind eingeschränkt, weil Transportwege zerstört wurden. Sie stammen aus dem Dorf Durchhausen in Baden-Württemberg. Dort regiert seit 10 Jahren ein Grüner. Waren Sie umweltbewegt in Ihrer Jugend? Ja, ich bin sogar seit 26 Jahren Greenpeace-Mitglied. Seile mich allerdings nicht an Häusern ab und lande nicht mit Transparenten in Fußballstadien. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In unserer Familie gab es einen Bauernhof. Der Wert einer intakten Natur ist mir sehr bewusst. Zugleich sind sie Chefin des zweitgrößten Stahlherstellers Europas. Ihre Branche verursacht allein 7% des deutschen CO2-Ausstoßes. Wissen Sie, ich bin Ingenieurin. Für das Studium habe ich mich auch deshalb entschieden, weil Innovation und Technologie auch Leben und Umwelt in Harmonie bringen können. Wir müssen nun schnellstens Gesellschaft und Technik zusammenführen, um die Transformation zu einer klimaneutralen Lebensweise hinzubekommen. Können Sie verstehen, wenn Jugendliche mit Fridays for Future auf die Straße gehen, auch gegen die Schwerindustrie? Ich finde es grundsätzlich gut, wenn die Jugend politisch ist und den Älteren ein Signal aussendet. Ihr habt jetzt die Pflicht, unsere Zukunft zu sichern. Fridays for Future hat einen Durchbruch gebracht, auch wenn das einige nur ungern zugeben. Aber auch die Erkenntnis, dass die Grünen bei der Kanzlerwahl eine Rolle spielen können, hat viele umdenken lassen. Sie haben Großes vor. ThyssenKrupps Stil soll 2050 CO2-neutral wirtschaften. Statt klimaschädlicher Kohle wollen sie Wasserstoff bei der Produktion einsetzen. Das erfordert Milliardeninvestitionen. Und der Stahl wird erstmal teurer. Ja, das stimmt. Aber das betrifft die gesamte Energiewende. Klimaschutz ist nicht kostenlos. Da müssen wir uns endlich ehrlich machen. Es wird eine Übergangsphase geben, in der sich vieles verteuert, bevor funktionierende Märkte für grüne Produkte etabliert sind und sich die Maßnahmen für alle auszahlen. Trotzdem müssen wir die Gesellschaft weiter motivieren, die grüne Transformation anzugehen. Sie ist alternativlos. In der Wirtschaft kann sie gelingen, indem die Politik Anreize setzt und beispielsweise Rahmenbedingungen für die CO2-Bepreisung schafft, mit denen sich der grüne Umbau rechnet. Was treibt Sie beim Umbau am meisten an? Die Finanzwirtschaft? Die Aktionäre? Die grüne Seele? Es ist zu 100% eigene Motivation. Wir wollen aber natürlich auch wettbewerbsfähig und innovativ bleiben. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten und den Export sichern. Das verlangt, mit dem eingesetzten Kapital sinnvoll umzugehen. Vor uns liegen klare Aufgaben. Die technischen Voraussetzungen für die Transformation sind schon heute vorhanden. Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter, die auch in Traditionen verhaftet sind, mit auf den Weg? Das Mitnehmen ist hier vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe. Spätestens die Starkregenereignisse haben klargemacht, welche schrecklichen Folgen für unser persönliches Leben eintreten können, wenn wir die Wirtschaft nicht so schnell wie möglich transformieren. Täten wir jetzt nichts, würden uns unsere klugen Mitarbeitenden bald ganz sicher fragen, warum nicht auch wir? Jeder will sich darauf verlassen können, für mich gibt es eine Zukunft in einem grünen Unternehmen. Man könnte die umweltschädliche Stahlproduktion in Deutschland auch einfach einstellen. Es gibt ohnehin zu viel Stahl auf dem Weltmarkt, oder? Natürlich ist es immer richtig, nur so viel von einem Werkstoff zu produzieren, wie gebraucht wird. Aber die Produktion ausgerechnet bei ThyssenKrupp einzustellen, wäre uneffektiv und ginge am Ziel vorbei. Unsere Standorte im Ruhrgebiet sind kompakt und optimal geeignet für den grünen Umbau. Duisburg hat zudem einen Hafen. Wir liegen quasi am Meer und können gut mit Wasserstoff aus aller Welt versorgt werden. Wir haben das Potenzial, Vorreiter und Vorbild zu sein. Das ist unser Anspruch. Welche Hürde auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die höchste? Die Verfügbarkeit von Wasserstoff, ganz klar. Hier im Ruhrgebiet kennt jeder das Kulturdenkmal Gasometer in Oberhausen, einen 117 Meter hohen ehemaligen Gastank mit einem Durchmesser von knapp 68 Metern. Den müssten wir zweimal pro Stunde mit Wasserstoff füllen, um klimaneutral zu produzieren. Pro Jahr kommen 8 Milliarden Kubikmeter zusammen, den wir zu wettbewerbsfähigen Preisen benötigen. Das ist viel mehr, als in Deutschland rechtzeitig zur Verfügung stehen wird. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse aus regenerativen Energiequellen gewonnen. Der deutsche Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken stockt derzeit. Macht Ihnen das Sorgen? Ja. Wenn ThyssenKrupp den Wasserstoff umweltfreundlich aus erneuerbaren Energien selbst herstellen würde, benötigten wir allein 3200 Windräder. Das ist in Deutschland nicht vorstellbar. Also müssen wir Wasserstoff importieren, zum Beispiel über Pipelines oder per Schiff aus sonnen- und windreichen Ländern. Und zwar zuverlässig und in riesigen Mengen. Wir stellen selbst Anlagen zur Wasserstoffgewinnung her, die zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Kanada produzieren werden. Gemeinsam mit anderen Unternehmen treiben wir diese Entwicklung voran. Alle sind hoch motiviert. Wir schaffen es aber nur, wenn sich die Politik auch schnell für den Aus- und Umbau der Infrastruktur entscheidet. Wir können nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn die Übergangszeit der grünen Transformation möglichst kurz bleibt. Bevor ausreichend Wasserstoff aus grünen Quellen im Markt ist, soll er aus fossilem Erdgas gewonnen werden. Dabei wird sehr viel CO2 frei, das etwa in den Niederlanden in unterirdische Hohlräume verpresst werden soll. Das ist nicht wirklich umweltfreundlich. Solange es nicht ausreichend grünen Wasserstoff gibt, müssen wir Übergangslösungen finden. CO2 zu verpressen ist immer noch besser, als es in die Atmosphäre auszustoßen. Jede Maßnahme zur CO2-Reduktion ist richtig. Je schneller, desto besser. Sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Selbst wenn alles glatt liefe, fände teurer, grüner Stahl aus Duisburg wohl kaum Abnehmer. Verlangen Sie Subventionen, um die Preise drücken zu können? Wir fordern zum einen, dass die Genehmigungsverfahren dramatisch schneller werden. Die Regierung muss aber auch die grüne Transformation fördern. Das heißt, Unternehmen, die den Umbau vollziehen, müssen gegenüber denen Vorteile genießen, die das nicht tun, zum Beispiel indem ihnen kostenlos CO2-Zertifikate zugeteilt werden. Es ist schließlich von höchstem gesellschaftlichem Nutzen, die zu fördern, die schnell etwas verbessern wollen. Bei Subventionen aller Art werden die Deutschen nervös. Sie fürchten, wegen der Milliardenkosten für die Pandemie und die Hochwasserkatastrophe könnten wir uns das nicht leisten. Warum sind sie trotzdem zuversichtlich? Ich setze vor allem auf das Verständnis unserer gut ausgebildeten jüngeren Menschen, die wollen, dass wir neue Kompromisse finden, um ein gutes Leben in Zukunft zu sichern. Ohne den Staat würden sie es also nicht schaffen. Wir brauchen die Kooperation. Wir brauchen den Kapitalmarkt, die Kundinnen und Kunden, die Mitarbeitenden, die Gesellschaft. Ich denke ganzheitlich. Alle Rädchen im Getriebe müssen ineinandergreifen, damit wir es hinbekommen. Und welchen Vorteil hat die Gesellschaft, wenn sie ThyssenKrupp-Stil hilft? Einerseits einen großen Fortschritt beim Klimaschutz. Aber auch die Volkswirtschaft profitiert. Deutschland ist ein Industrieland. Wenn das so bleiben soll, brauchen wir Grundstoffe. Stahl ist so ein Grundstoff, ohne den nichts geht. Ob für Werkzeugmaschinen oder Elektroautos. Schwer machen es ihnen Wettbewerber aus Drittländern, die subventionierten, schmutzigen Billigstahl auf den Markt werfen. Wie lassen sich die ausbremsen? Wir sind uns sicher einig, dass nicht umweltfreundlich hergestellter, also schmutziger Stahl zu anderen Bedingungen verkauft werden muss als sauberer. Es muss also Maßnahmen geben, die für einen Ausgleich sorgen. Wir müssen aber zugleich verhindern, dass deutsche Produktionsstätten ins Ausland verlagert werden, wo dann Stahl billiger, aber schmutziger hergestellt wird. Sonst kommen wir beim Klimaschutz nicht weiter. CO2 macht nicht an Grenzen Halt. Der Himmel ist unser gemeinsamer Himmel. Welche drei Pflichten würden Sie der neuen Bundesregierung auftragen, um die Klimaneutralität zu schaffen? Ich würde es auf einen Punkt reduzieren. Sie muss sich endlich klar werden, wo die Mittel für den Klimaschutz am effektivsten und schnellsten wirken. Es nutzt nichts, in Hintertupfingen ein Windrädchen aufzustellen, während man im Ruhrgebiet die große Transformation verpasst. Eine Tonne Wasserstoff spart in der Stahlproduktion bis zu 28 Tonnen CO2 ein. Beim Verkehr nur 17, bei Gebäuden 11. In der Chemie 10. Wir müssen auch schneller raus aus der Kohleverstromung. Wir brauchen einen mutigen Wumms. Das Sternwahlprogramm. Alle Wirtschaft auf Grün. Was der Stern von der neuen Regierung fordert. Klimafolgeschäden sind teurer als Klimaschutz. Laut Umweltbundesamt verursacht eine Tonne CO2 Schäden von 180 Euro. Deshalb muss das Verursacherprinzip verschärft werden. Bei Wirtschaft und Verbrauchern. Der Mindestpreis für CO2-Zertifikate steigt bis 2025 auf 130 Euro. Unternehmen, die in klimaneutrale Technik investieren, erhalten staatliche Hilfen. Subventionen in fossile Technik entfallen. Die Schuldenbremse entfällt. Bei der Unternehmungsbesteuerung wird ein Klimafaktor eingeführt, der Anstrengungen belohnt. Der Kohleausstieg erfolgt spätestens 2030 bei gleichzeitigem Ausbau der Gaswerkskapazität. Stärker gefördert wird grüner Wasserstoff. Der Strompreis sinkt durch Abschaffung von EEG-Umlage und Stromsteuer. Einnahmen aus dem Zertifikatehandel gleichen die Finanzlücke aus. Der Ausbau von Wind- und Sonnenkraft wird stark beschleunigt. Für Genehmigungsverfahren werden Zeitlimits definiert, das Klagerecht wird eingeschränkt. Und das wollen die Parteien. CDU/CSU. Die Union will eine nachhaltige, soziale, ökologische und digitale Marktwirtschaft. Bei angezogener Schuldenbremse. Ansonsten soll sich der Staat möglichst heraushalten und den Markt wirken lassen. Unternehmen werden bei Steuern und Bürokratie entlastet, Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das umstrittene Verfahren in der Industrie, in der Produktion, CO2 abzuscheiden und es unterirdisch zu speichern, CCS, wird europaweit ausgebaut. Die Steuer auf Unternehmensgewinne wird bei 25% gedeckelt, ohne Verpflichtung zur Nachhaltigkeit. Für Investitionen in Klimatechnik und Energieeffizienz gibt es Steuererleichterungen. Als Antreiber zur Klimaneutralität 2045 fungiert der europäische Emissionshandel. Die EEG-Umlage entfällt. Fazit: Wenig Wumms, vieles bleibt im Ungefähren. Die Grünen. Bei den Grünen greift der Staat stärker lenkend ein, um die Wirtschaft auf Klimaneutralität zu trimmen. Zur Beschleunigung wird eine Klimataskforce installiert. Ein neues Klimaschutzministerium erhält Vetorecht für Gesetze, die nicht mit dem Pariser Klimaabkommen konform sind. Hinzu kommt eine Investitionsoffensive. Die energieintensive Industrie wird mit Steuergeld unterstützt, wenn sie klimafreundliche Technik anschafft. Solche Investitionen dürfen stufenweise abgeschrieben werden. Jedes Jahr fließen zusätzlich 50 Milliarden Euro in die Infrastruktur, vom Radweg bis zur Ladesäule. Das Geld wird über neue Schulden beschafft. Soziale Schieflagen werden ausgeglichen. Fazit: Grüne Wunderwelt, die nur ohne Schuldenbremse entsteht. Kaum umsetzbar ohne das Okay der CDU/CSU oder der SPD. SPD. Die SPD sieht den Staat als strategischen Investor. Mindestens 50 Milliarden Euro will sie jährlich investieren. Vor allem werden Gründer, gemeinwohlorientierte Firmen und solche, denen der langfristige Bestand wichtiger ist als der kurzfristige Gewinn, profitieren. Industrien, die klimaneutrale Investments tätigen, können mit Subventionen rechnen. Wer weiter die Umwelt schädigt, dem werden Subventionen gestrichen. Bis 2030 werde Deutschland zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien. Die EEG-Umlage soll bis 2025 für Verbraucher abgeschafft und etwa durch Einnahmen aus der CO2-Bepreisung ausgeglichen werden. Die nötigen Milliarden kommen über neue Kredite im Rahmen der Schuldenbremse. Fazit: Üppige Ansagen einer Partei, die den Supersparer Olaf Scholz zum Kanzler machen will. FDP. Die Liberalen setzen beim Klimaschutz weniger auf den Staat als auf den Markt. Der soll es mit Wissenschaftlern und Ingenieuren richten. Die Schuldenbremse bleibt, Unternehmenssteuern werden auf 25% begrenzt. Als staatlicher Steuerknüppel dient der Emissionshandel. Wer mehr CO2 ausstoßen will, zahlt mehr. Ein Abwandern der Industrie in Länder mit billigeren CO2-Zertifikaten soll verhindert werden. Deutsche Firmen dürfen durch Klimaprojekte im Ausland finanzieren und sie auf die eigenen Reduktionsziele anrechnen. Die EEG-Umlage entfällt, die Stromsteuer wird tendenziell abgeschafft. Mit einer Jahrespauschale, Klimadividende, sollen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an das Volk zurückfließen. Fazit: Wirtschaft entfesseln mit bekannten Mitteln. Steuersenkungen. Die Linke. Die Linken streben die Klimaneutralität für Deutschland schon für 2035 an, also 10 Jahre früher. Dafür versprechen sie massive öffentliche Investitionen und keine Schuldenbremse mehr. Jährlich fließen 120 Milliarden Euro in die öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Die großen Energiekonzerne werden entmachtet, die Energieversorgung am Gemeinwohl ausgerichtet. ein Industrietransformationsfonds von 20 Milliarden Euro pro Jahr soll vor allem Automobilzulieferern helfen. Dazu gibt es ein Investitionsprogramm für die Umstellung der Stahl- und Grundstoffindustrie. Subventionen erhalten grundsätzlich nur Betriebe, die langfristige Garantien für Arbeitsplätze, Löhne sowie die ökologische Transformation abgeben. Fazit: Klingt nach eierlegender Wollmilchsau. AfD. Die AfD schreibt Klimarettung in Anführungszeichen, weil sie den menschengemachten Klimawandel negiert. CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Das Ziel, Deutschland klimaneutral zu stellen, bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die grüne Umstrukturierung schwäche den Kern der deutschen Wirtschaft. Die AfD will die Volkswirtschaft auf einen normalen Entwicklungspfad zurückführen und die Wirtschaft von politisch herbeigeführten Belastungen komplett befreien. Das heißt, Schluss mit Klimaschutz. Blue Deal statt dem europäischen Green Deal nennt sie ihren Weg. Fazit: Thesen jenseits aller Wissenschaft. Mehr Mut, mehr Ideen. Die Ökonomin Claudia Kempfert fordert Tempo von der Politik. Kempfert, 52, ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Interview Clara Pfeffer, Mike Meuser von RTL NTV. Frau Professor Kempfert, allein um den gesamten deutschen Stahl klimafreundlich herzustellen, brauchte man schätzungsweise 12.000 Windräder. Wie soll das funktionieren? Zum einen muss man sparsam mit diesem wertvollen Rohstoff umgehen und Richtung Kreislaufwirtschaft denken, sodass man möglichst wenig produzieren muss. Der Stahl, den man zusätzlich braucht, muss hochwertig und ökologisch sein. Der Wasserstoff muss aus Ökostrom hergestellt werden. Das kann durchaus mit Ökostrom im Land gelingen, wenn man grünen Wasserstoff nicht verschwendet. Aber auch Wasserstoffimporte aus sonnen- und windreichen Ländern können sinnvoll sein. All das geht nicht von heute auf morgen. Es wird mindestens 10 Jahre dauern, bis wir eine ausreichende Menge zur Verfügung haben. Wichtig: Der importierte Wasserstoff muss ökologisch sein und darf keine Umweltschäden im Exportland verursachen. Wir dürfen unsere Umweltprobleme nicht verlagern. Lange wollte die Stahlindustrie nichts von Klimazielen wissen. Wenn wir die respektieren, hieß es, sind wir weg vom Fenster. Billiger und umweltschädlicher Stahl aus China ist in der Tat problematisch. Deshalb laufen EU-Verhandlungen, damit auch China ökologisch produziert. Passiert das nicht, sollen Schutzzölle oder zumindest Grenzabgaben greifen. Zudem kann man in Europa und Deutschland viel stärker als bisher durch gezielte Ausschreibungen auf ökoschädlichen Dumpingstahl verzichten. Die Stahlbranche hat die letzten 15 Jahre zu häufig Klimaschutzanstrengungen ignoriert, sogar gezielt torpediert. Gut, dass sich das ändert. Wir Deutschen verlangen viel, hängen aber beim Ausbau erneuerbarer Energie selbst weit zurück. Wir haben viel Zeit verloren durch zu zögerliche Politik. Gezielte und durch Lobbyisten finanzierte PR-Kampagnen haben alles getan, um Zweifel zu säen und Klimaschutz zu torpedieren, um so die Geschäftsmodelle mit Kohle, Öl und Gas möglichst lange aufrechtzuerhalten. Viele Studien belegen mittlerweile gut, dass da sehr viel Geld geflossen ist. Leider verkennt ein Teil der Politik noch immer die enormen wirtschaftlichen Chancen des Klimaschutzes. Ich hoffe, dass die neue Regierung mehr Mut, Ideen und Tatendrang entwickelt. Deutschland muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beim Klimaschutz kräftig nachbessern. Lassen sich die Versäumnisse aufholen? Es wird schwer, aber nicht unmöglich. Je schneller wir die erneuerbaren Energien ausbauen, desto besser. Leider sind noch immer zu viele Marktbarrieren da, die Ausbauziele und Anreize sind zu gering und Genehmigungsverfahren zu kompliziert. Rigorose Abstandsregeln für Windenergie wie auch in NRW behindern enorm. NRW steht insgesamt in puncto Klimaschutz zu sehr auf der Bremse. So laufen wir in eine Ökostromlücke und schaffen weder Klima- noch Energiewendeziele. In den USA verspricht Präsident Joe Biden ein grünes Wirtschaftswunder. Wünschenswert auch für uns? Absolut. Denn mit den gigantischen Investitionen in die erneuerbaren Energien und in die Infrastruktur, die er anschiebt, schafft er wirtschaftliche Vorteile und jede Menge neue Jobs. Zukunftsfähige Jobs. Das hilft dem Land enorm. Während wir mit unserer eher rückwärtsgewandten Politik, die auf die Zögerer hört und die Vergangenheit möglichst lange konservieren will, alles verspielen. So können wir den globalen Wettbewerb um die besten Ideen nicht gewinnen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. Info @dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Zeitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.